Guten Morgen, ich begrüße euch ganz herzlich. Es ist schön, euch zu sehen heute Morgen. Auch schön, euch nicht zu sehen, die ihr gerade am Bildschirm seht, aber ihr seht uns und mich. Und ich will euch auch herzlich begrüßen und natürlich ganz besonders der Gruß nach Neuruppin, die sich mit eingeklinkt haben heute Morgen bei uns und einfach mit die Gottesdienstgemeinde bilden. Schön, dass ihr heute mit uns seid. Wir sind ja mittendrin oder seit einer Woche jetzt am fleißigen Lesen. Wir lesen ja zusammen ein Bibelprojekt und es heißt hier, Jesus spricht, folge mir nach. Und ich weiß nicht, wer von euch alles in einer Kleingruppe ist, wo wir denn die Dinge vertiefen, wo wir einfach da hineingehen und uns jeden Tag so einen kurzen Abschnitt durchlesen. Wenn ihr das noch nicht seid, dann seid herzlich dazu ermutigt und aufgerufen, das zu tun. Es wird euch viel bringen, glaube ich. Und es gibt auch noch draußen diese Heftchen mitzunehmen. Wenn ihr noch keins habt, dann deckt euch heute damit ein, nehmt einfach eins mit. Heute ist der Text der Predigt eigentlich nicht so ein kleiner Abschnitt, sondern es geht eigentlich im Markus 4 los und es zieht sich durch Markus 4 und Markus 5. Ganz eindeutig und klar, dass nicht alles im Detail irgendwie heute anklingt, aber ich finde es wichtig, dass wir nicht nur immer Häppchen lesen. Manchmal lesen wir Häppchen und das ist auch gut so. Und dann gehen wir sehr ins Detail und wir drehen das einzelne Wort nochmal von links auf rechts und kriegen dann ja verschiedene Dinge dabei raus, die uns gar nicht so beim großen Lesen aufgefallen wären. Aber heute möchte ich mal in gewisser Weise so von oben drauf gucken auf diese Kapitel. Denn der Frank hat letzten Sonntag uns schon gesagt, dass am Anfang des Markus-Evangeliums steht, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und ich bin davon überzeugt, dass sich das durchzieht, das ist eigentlich sein Hauptsatz einfach, dass er in diesem ganzen Evangelium wirklich deutlich machen will, dass Jesus der Sohn Gottes ist und was für eine Dimension das hat. Und heute geht es um die Macht Jesu. In dem vierten Kapitel lesen wir von Gleichnissen, in denen Jesus redet. Jesus redete diese Gleichnisse immer wieder zu allen Menschen. Auch zu seinen Jüngern, aber auch zu allen, die zuhören wollten. Und ja, da gab es ganz verschiedene Voraussetzungen, wie Leute das gehört haben. Da gab es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie sie das aufgenommen haben. Und er redet hier von diesem Gleichnis des Seemanns, wie der Seemann ausgeht und die Saat ausstreut. Und ganz ehrlich, bei Saat ist bei mir, ich meine, ihr kennt das schon, einige von euch, bei Saat geht bei mir immer so eine Festverlinkung irgendwie vor, ne? Also Tomaten. Ne? Es gibt auch noch andere Saatgüter, mit denen ich mich nicht auskenne. Ich habe hier mal welche mitgebracht. Tomaten. Also es sind natürlich keine Tomaten, sondern das sind Saatgüter. Und ich wollte sie euch mal zeigen. Ne? Könnt ihr sie sehen? Aber das ist genau mein Punkt. Die sind einfach so klein, dass du sie halt gar nicht sehen kannst. Ne? Und die siehst du dann so aus? Naja, du kannst sie sehen, wenn du eine Brille auf hast. Das ist übrigens hier der sibirische König. Der ist nicht so frei im Handel zu erwerben, ja? Und wer daran interessiert ist, kann sich ein paar Samen von mir abholen nachher, okay? Genau, es geht aber nicht um den sibirischen König, es geht um einen ganz anderen König. Die Saat fällt in verschiedenes Land, so heißt es dort. Ja, sie fällt unter verschiedenen Bedingungen in das Leben von Menschen, das gesprochene Wort Gottes, so wie Jesus es austeilt. Und die Leute haben nicht die gleiche Voraussetzung. Und es gibt einige Faktoren, die dem entgegenwirken, dass diese Saat aufgeht und wirklich viel Frucht bringt. Denn da steht drin, dass in diesem kleinen Saatkorn einfach das Potenzial für 30, 60, 100-fache Frucht ist. Und das ist keiner anders als der andere. Ja, also wenn ich so ein Ding irgendwie einpflanze, dann kommt da eine Pflanze raus, die wirklich Frucht bringt. Ich habe noch nicht eine Frage von jemandem gehabt, wenn man die einpflanzt, gibt es auch Zwillinge bei Pflanzen? Ich glaube, ja, gibt es auch. Ja, also es ist so viel Potenzial da drin, in so einem kleinen Kern. Und es ist die Möglichkeit, dass ganz, ganz viel Frucht da ist. Und weil das nicht verändert werden kann, weil es einfach so ist, weil Gott das so angelegt hat, setzt der Widersacher alles daran, diese Frucht schon früh im Keim zu ersticken, sozusagen. Und Jesus redet dazu zu den Leuten und er sagte, eigentlich gibt es vier verschiedene Böden, auf die dieses Wort fällt, und der eine Boden, da nimmt der Satan gleich alles weg. Und Jesus scheut sich nicht davor, vom Teufel zu reden, vom Satan, ja, als eine Person, die einfach auch eingreift und Menschen wirklich negativ und bösartig beeinflusst und fertig macht. Und er sagt, hey, der hat verschiedene Techniken, da will ich gar nicht im Detail drauf eingehen. Ich habe ja gesagt, wir wollen heute so ein bisschen von oben drauf gucken. Aber Lächerlichkeiten, verbreitete Lügen, Unglaube, so viele Dinge wollen reinkommen auf den Boden und gleich dagegen wirken, gegen dieses enorme Potenzial, Frucht zu bringen. Und dann sind da die Sorgen und die Begierden, ja, und die Dinge, die uns ablenken, einfach von dem, was wirklich wichtig ist, nämlich von Jesus selber. Und dann redet er als dritte Sache von einer charakterlichen Instabilität, dass Leute sagen, ja, super, toll, und morgen wissen sie gar nicht mehr, wie sie gestern gefühlt haben. Ja, also dieses mit Freuden aufgenommen, aber dann ist es doch einfach so verpufft. Und dann heißt es, da gibt es den guten Boden. Das sind die, wo das Wort reinfällt und wo es denn wirklich was bewirkt. Und er sagt auch, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wenn jemand in Russisch redet, dann habe ich keine Ohren zu hören, weil es mir nichts sagt, weil es bei mir irgendwie nichts bewirkt. Ich verstehe es einfach nicht. Aber wenn ich das Verständnis dafür bekomme, dann habe ich Ohren zu hören, wenn ich also die Sprache kann. Das bedeutet eigentlich eine zweifache Sache, die Bereitschaft zu hören. Ich will mich darauf einlassen, und das ist der gute Boden, Ohren zu hören zu haben. Ich will mich darauf einlassen, auf das Wort, was Gott zu mir redet. Ich will es ernst nehmen und ich will dem gehorchen. Das sind Ohren zu hören. Und das Zweite natürlich auch, die Fähigkeit überhaupt, es zu verstehen. Und es ist richtig, es liegt nicht an uns unbedingt nur, dass wir die Fähigkeit haben, es zu verstehen, was wir in der Bibel lesen, sondern Gott muss uns das aufschließen durch seinen Heiligen Geist. Und er ist dazu bereit, es zu tun. Und dann werden wir hören mit Ohren, die hören, so wie die Jünger. Ja, sie haben Ohren, um zu verstehen. Und der Glaube und die Erkenntnis kommen zusammen und dann beginnen Dinge in Bewegung sich zu setzen. Die Jünger waren diejenigen, die die Gleichnisse jetzt zum Beispiel aus Markus 4 einfach erklärt bekommen haben, während die Menge sie nicht erklärt bekam. Ja, die haben das gehört, haben es nicht verstanden. Und die Jünger fragen nach, sie sagen, sie verbringen mehr Zeit und sie ja, graben einfach tiefer und sie sagen, ey, das verstehe ich nicht. Jesus, erklär mir das doch bitte. Und genau so, lasst uns doch heute hören, wie ein Jünger hört. Einer, der Ohren hat zu hören. Ja, das kann auch in der Bibelgruppe sein, also im Bibelprojekt, dass wir einfach tiefer da hineindringen und sagen, wir wollen mehr verstehen. Wir wollen, dass das unser Leben einfach prägt, was Jesus sagt. Okay, und dann geht es in Markus 4 am Ende und im Kapitel 5 darum, dass Markus sagt, Gott spricht Worte, die Frucht bringen. Jesus spricht Worte, die denn ja, das Potenzial haben, alles zu verändern. Und dann führt er es in dem 5. Kapitel aus. Dann gibt er uns 4 Begebenheiten, in denen wir deutlich sehen können, was für eine Macht das Wort hat. Und ich möchte mit euch da gerne reingehen in diese 4 Begebenheiten. Da ist die erste, dass Jesus den Sturm stillt. Alle haben Angst, sie sitzen im Boot und ein Sturm kommt auf und Jesus schläft. Und dann wird er wachgerüttelt von den Jüngern. Sie sind ängstlich und sie sagen, Herr, kümmert es dich überhaupt nicht, dass wir hier irgendwie ertrinken oder dass der Sturm so gegen uns ist? Kümmert dich das nicht? Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, wenn ihr aufgeweckt werdet. Also es sind ja verschiedene Leute da verschieden unterwegs. Aber Jesus sagt ihnen auch so ein bisschen, man, habt ihr gar keinen Glauben, sag mal? Also ich weiß nicht, war das gerade so beim Wachwerden, dass er das sagt? Oder? Aber er fängt an, er spricht das aus und er sagt, schweig, Sturm. Ja, die Jünger hatten Angst, Jesus wird aufgeweckt. Er spricht ein Wort, ja, das Wort, das wieder die Frucht hervorbringt. Und in diesem Fall bringt das Wort die Frucht hervor, dass der Sturm schweigt, dass er aufhört, dass er sich legt. Und wer denkt, dass die Angst dann aufgehört hat, der ist überrascht zu lesen, dass die Angst weitergeht. Da steht nämlich dann, und sie hatten große Angst und haben sich gefragt, wer ist das? Also, ist doch interessant. Davor hatten sie Angst vor dem Sturm, danach hatten sie Angst vor Jesus. Ja? Wenn Jesus eingreift, dann ist das nicht einfach nur so mal so nebenher, sondern da passiert da was Göttliches. Und Leute merken, dass es einfach Gott ist, der am Werk ist. Und es entsteht so eine andere Art von Angst, eine Ehrfurcht. Ja, Schaudern, so sozusagen, du triffst den Schöpfer in diesem Moment ganz persönlich und das erleben sie. Die zweite Begebenheit, die uns berichtet wird, ist, dass sie durch ein Gebiet gehen, wo ein Besessener, ein heftig besessener Mann lebt. Er ist von vielen Dämonen besessen. Der Markus hätte sich ja irgendjemand raussuchen können, denn es wird auch erklärt, dass Jesus viele Besessene heilte und befreite. Und er sucht sich aber genau den raus, der viele Dämonen hatte, eine Legion heißt es da. Ja, also die Legion von Dämonen und alle haben Angst vor ihm, weil er übernatürliche Kräfte hat, weil er Ketten zerreißt, weil er sich an nichts hält, was die Leute ihm sagen. Er lebt draußen in den Höhlen und er schafft nur Unheil. Ja, er ist gewalttätig, er zerreißt die Ketten, habe ich schon gesagt. Er stört die Leute durch sein lautes Geschrei, sodass irgendwelche anderen Leute halt nicht das tun können, was sie wollen. Und er ist selbstzerstörend. Ja, das ist so ein Zeichen einfach, ein dämonisches Zeichen, die Selbstzerstörung. Ja, so ein dämonisches Zeichen, dass Menschen einfach geknechtet und kaputt gemacht werden sollen. Und wenn jemand Jesus einen Rat geben würde, dann würde er sagen, geh da nicht hin. Aber er tut's. Und Markus sucht sich genau den raus und er sagt nicht einer, sondern viele Dämonen waren da. Und Jesus spricht zu ihm. Und er befiehlt diesen Dämonen auszufahren. Und interessanterweise fahren sie aus. Sie haben Ohren. Sie hören? Sie müssen hören. Ja, sie fahren in die Schweine und die stürzen sich ins Meer, in den See. Und das Resultat ist echte Befreiung. Und das Resultat ist Angst. Wieder kommt die Angst rein, denn die Bevölkerung kommt hin und sagt, Jesus, bleib uns fern. Ja, das, was du tust, das macht uns Angst. Und ja, Jesus befreit und er stellt diesen Mann wieder her, sodass er einfach, ja, dass er jetzt mit ihm gehen könnte. Aber dann sagt er eben, nee, bleib hier und sei du ein Zeugnis. Er spricht eine Berufung für diesen Mann aus und er sagt, sei du ein Zeugnis in dieser Gegend, wo die Menschen immer noch Angst vor dir haben. Beweise ihnen, dass du dich verändert hast. Und darin zeigt sich die Macht Jesu einfach, dass er wirklich befreit und dass er verändert. Also im ersten Bild sehen wir, wie er den Naturgewalten entgegensteht. Ja, also mächtig, da wo die Leute sagen, das kann doch keiner. Und die zweite Sache, die da berichtet wird, ist auch etwas, das kann doch keiner. Alle hatten Angst vor ihm, aber Jesus packt die Sache an. Und dann ist diese dritte Begebenheit und Jesus gerade auf dem Weg zu einem Dienst und da berührt ihn diese Frau. Wir haben das gerade vorhin gehört in der Lesung. Ja, da kommt die Frau, die schon seit 12 Jahren körperlich leidet. Und ich bin keine Frau und kann mich nicht aus eigener Erfahrung da hineinversetzen, aber es muss eine schreckliche Sache gewesen sein. Ja, sowohl körperlich als auch gesellschaftlich. Ja, wenn sie als unrein gilt und gar nicht mal irgendjemand begegnen kann, wenn sie 12 Jahre lang ausgeschlossen ist. Und das heißt sogar, sie hat alles, was sie hatte, hingegeben für die Ärzte in der Hoffnung und jedes Mal die neue Hoffnung gehabt, jetzt vielleicht hilft mir denn diese Sache. Aber nichts hat geholfen und am Ende hatte sie nichts mehr, was sie geben konnte. Sie war verarmt. Und sie hatte nur noch einen Wunsch, als sie von Jesus gehört hat, wenn der mich berührt, wenn ich ihn berühre, dann werde ich gesund. Er wird mir helfen. Das ist die Not so vieler Menschen, auch so vieler Menschen heute, ja, die so an die Grenzen der Wissenschaft und der Medizin gekommen sind und die sagen, ey, ich stehe einfach da und ich weiß nicht, was ich tun kann. So diese Berührung von Jesus. Und sie ist in der Lage, das wirklich umzusetzen. Sie berührt Jesus. Und da steht dieses Wort, was der Frank neulich gesagt hat, sogleich, in diesem Moment, hörte dieser Blutfluss auf. Sie war geheilt in dem Moment. Was für ein gigantisches Wunder. Gott arbeitet auch im Verborgenen. Auch so, dass Leute das nicht mitkriegen. Ja, wenn du Jesus berührst im Gebet, wenn du einfach kommst und ja, deine Not vor ihm ausbreitest, er berührt auch im Verborgenen. Aber manchmal ist es einfach auch so wie hier in dieser Situation, dass Jesus sagt, wer hat mich berührt? Und auf einmal steht sie in der Mitte. Und was passiert, als Jesus sie anspricht? Da steht, voller Furcht und Zittern kam sie zu Jesus. Da haben wir wieder die Angst dabei. Jesus hat ein Wunder getan und wieder kommt diese Angst. Das ist eine göttliche Berührung und immer noch, ich bin sündiger Mensch und er ist der heilige Gott. Was kommt jetzt? Ich bin unrein gewesen und habe den Reinen berührt. Wahrscheinlich die Angst von ihr auch rausgerufen zu werden und jetzt, dass sie genau ja, die Sorge sozusagen kriegt oder das bekommt, zu hören bekommt, was sie von allen anderen zu hören bekommen hätte. Warum kommst du in die Synagoge? Du bist unrein. Warum berührst du den Mann und machst ihn unrein? Und nichts von dem sagt Jesus, sondern Jesus sagt zu ihr eine ganz andere Sache. Er sagt, er segnet sie mit Frieden. Ist das nicht fantastisch? Jesus macht rein. Und wenn dann noch diese ganze Schuld und diese ganze Scham da ist, dann ist es nicht nur die körperliche Reinheit, sondern dann ist es einfach auch die Hand, die Jesus nochmal auf sie legt zum Segen. Er spricht den Frieden in das Leben hinein und es passiert, er breitet sich aus in ihr, dieser Friede. Ist das nicht herrlich, dass Jesus das tut? Und er macht eine zweite Sache, er stellt wieder her. Er sagt zu dieser Frau, nicht Frau, sondern er sagt zu ihr, Tochter. Und Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Das bedeutet, hey, du bist Teil der Familie. Auch wenn du unrein warst, wenn du so lange darunter gelitten hast. Hier komm, du bist Teil der Familie, ich bring dich zurück. Hey, das macht Jesus mit Menschen, die die Gesellschaft ausgeschlossen hat. Mit sogenannten Randsiedlern. Mit denen, die nicht gesellschaftsfähig sind. Er berührt sie und er nimmt sie zurück und er stellt sie wieder her. Und Jesus war ja gerade auf dem Weg zu einer vierten Sache, die dort beschrieben wird, und zwar, dass der Synagogenvorsteher, ja, der religiöse Mann vom Ort, also der wirklich die Sachen wusste, der religiöse erste Mann am Ort, seine Tochter ist schwer krank. Und er demütigt sich sozusagen. Er ist einer von denen, die nicht so die Lehre so hochhalten, sondern er sagt, ey, was ich da sehe, ich verstehe es nicht, aber Jesus, meine Tochter, hilfst du ihr? Und Jesus macht sich auf den Weg und während er sich auf den Weg macht, passiert die Sache mit der unreinen Frau, in Anführungsstrichen, unrein, mit der reinen Frau. Und dann geht es weiter, dann kommen ihm Leute entgegen und sagen, hey, bemühe den Meister nicht mehr, das Kind ist schon gestorben. Und das ist die vierte Sache, die Markus ganz bewusst berichtet. Ja, das Kind ist schon gestorben. Spätestens da ist doch für alle Ende. Spätestens da ist doch Schluss. Jesus handelt entgegen den menschlichen Erwartungen und Erfahrungen, entgegen der Bräuche und allen Begrenzungen. Er kümmert sich auch nicht um religiöse No-Gos. Er geht zum Haus des Synagogenvorstehers unrein, rituell unrein. Weil wenn jemand unrein ist, jemand berührt hat, dann wird er unrein. Und sogar noch mehr, er nimmt sogar dieses Mädchen bei der Hand und ja, auch einen Toten zu berühren, bedeutete in dem jüdischen Hintergrund, dass du unrein bist. Ja, und er nimmt dieses Mädchen bei der Hand und sagt, steh auf. Er kümmert sich nicht um die religiösen Gepflogenheiten. In all diesem handelt er so, wie Gott handelt. Nicht so, wie die Erwartungen der Menschen sind. Ihr Lieben, Jesus handelt auch bei uns so, wie er handeln will. Er muss sich nicht an unsere Regeln halten. Er darf davon nicht eingeschränkt sein. Und die Reaktion ist, das Mädchen lebt. Er weckt sie auch von den Toten. Für manche hört sich das an wie ein Märchen. Und das ist eine Sache, die ganz bewusst da drin steht. Nicht nur heute hört sich das an für manche wie ein Märchen, sondern auch damals. Ja, weil damals die Leute auch nicht auferweckt wurden von den Toten, normalerweise. Aber es gibt immer wieder Berührung mit Jesus. Und auch heute geschieht das noch, dass Menschen von den Toten auferweckt werden. Ein Team in Indien, wo wir gelebt haben, das mit Jugend mit einer Mission unterwegs war, die sind zu einem Ort hingekommen und da ist eine Frau, die, also sie hatten so die Kinder zusammengesammelt und waren mit den ganzen Kindern, haben denen von Jesus erzählt und so weiter und auf einmal laufen alle Kinder weg und haben sich gefragt, was haben wir ihnen so Schlimmes jetzt erzählt, dass sie alle weglaufen? Und da kam nämlich die Nachricht in Tamil, die sie nicht verstanden haben, dass eine Frau gestorben ist in dem Dorf, eine sehr bekannte Frau und alle sind dahin zu dem Haus. Und sie sind hinterhergegangen und waren in diesem Haus und dann sagte jemand, ja, ihr habt doch von Jesus erzählt jetzt. Die Frau, die hat uns so viele Sachen gemacht, die hat so viel für uns genäht und so weiter, die hat uns so viel Gutes getan, die ist gerade eben gestorben. Und es war eine Ärztin in dem Team dabei und die hat das verifiziert. Und dann hatte der eine indische Bruder, der hat nicht Theologie studiert, da war nichts irgendwie, was so ganz außergewöhnlich war, außer der Glaube von diesem Mann. Der hat gesagt, ey, ich habe das doch gelesen. Und sie haben angefangen zu beten, haben der Frau Hände aufgelegt und auf einmal kommt sie zurück von den Toten. Das war nicht nur eine Überraschung für die Leute, sondern es war einfach eine unglaubliche Sache, auch für sie. Aber Jesus hat die Macht, von den Toten aufzuwecken. Er hat die Macht und er tut es heute noch. Und ich will auch dazu sagen, dass trotzdem noch Menschen sterben. Heute, natürlich. Weil das die Auswirkung unserer Sünde ist und weil wir ja diesen letzten Tod noch nicht besiegt haben. Es ist also immer so ein Zeichen der Macht und der Herrschaft Jesu, wenn es geschieht. Ich fasse das nochmal zusammen, diese vier Dinge. Jesus ist der Herr über die Natur, über die Naturgewalten. Ja, Friday for Future. Welche Ängste uns auch bewegen, Jesus ist der Herr darüber. Er kann Worte sprechen, die Schöpfung verändern. Er ist der Herr, der rettet, auch von Naturgewalten. Er ist der Herr, der befreit. Und nicht nur befreit, sondern zurechtbringt. Er ist derjenige, der heilt und der wiederherstellt. Und er ist derjenige, der Leben gibt. Und der Markus, der bringt das ganz bewusst zusammen, glaube ich, in diesem fünften Kapitel. Weil es genau darauf ankommt, dass Menschen erkennen, wer Jesus eigentlich ist. Ja, dass er der Sohn Gottes ist. Und wenn wir heute zu ihm kommen, dann heißt die Botschaft, glaube an Jesus, den Sohn Gottes. Lass dich auf ihn ein. Wenn dir das heute Morgen ganz fremd vorkommt und du sagst, das habe ich noch nie gehört, dann will ich dir Mut machen, einfach zu Jesus zu beten und zu sagen, Jesus, du siehst mich, du kennst mich, du siehst mich und meine Not, du siehst mich und meine mangelnde Erfahrung irgendwie, komm doch und offenbare dich mir. Schenk doch, dass ich dich kennenlernen kann. Und wenn wir schon lange daran sind, Jesus nachzufolgen und vielleicht über die Zeit hin einfach so konditioniert sind, dass wir alles so ein bisschen religiöser angehen, dann lasst uns doch aus diesem Kapitel ganz neu diese Sicht kriegen, dass Jesus die Macht hat, unser Leben real zu verändern und zu beeinflussen. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises haben und danach werden wir noch so ein paar Sachen hören, vielleicht Begebenheiten von euch, die heute passiert sind, ja, die ihr erlebt habt in Bezug auf diese vier Dinge. Ja, auf Heilung, auf Befreiung vielleicht. Und ich möchte euch Mut machen dazu, diese Dinge auch zu erzählen, denn Jesus wirkt heute unter uns in seiner Macht. Amen.